Deutschlandfunk, Information und Musik.
Ein Dutzend Menschen halten ein weißes Blatt Papier in die Luft. Diese Bilder aus mehreren chinesischen Städten gingen in der vergangenen Woche durch die internationale Presse. Die Proteste hatten sich an der chinesischen Zero-Covid-Politik entfacht, nachdem vermutlich aufgrund der strengen Corona-Kontrollen mehrere Menschen nicht mehr aus einem brennenden Haus im westchinesischen Urumqi gerettet werden konnten. Weiß ist in China die Farbe der Trauer. Trauer um die mindestens 10 Brandopfer. Das weiße Blatt der Demonstrierenden lässt sich aber auch als Symbol dafür verstehen, in China nichts sagen zu dürfen, als Kritik an der autoritären Informationspolitik des Landes. Überall im Westen wurden die Proteste schon als zweites Tiananmen bezeichnet, als der Beginn eines Volksaufstandes für Demokratie. Die Regierung ist einerseits mit voller Härte gegen die Demonstrierenden vorgegangen, andererseits heißt es von anonymen Insidern aus Regierungskreisen, seien Lockerungen in der Covid-Politik geplant. Und nun? Von weiteren Protesten in China? Keine Spur. Genja Kostka ist Leiterin des Instituts für China-Studien an der Freien Universität in Berlin und wir waren am Freitag zum Telefonat verabredet. Hallo Frau Kostka.
Hallo.
Frau Kostka, jetzt scheint es ja erstmal so, als wäre die Doppelstrategie hart vorgehen gegen die Protestierenden, aber ihren politischen Anliegen entgegenkommen, ganz gut aufgegangen. Was bleibt also von den Protesten außer ein paar weiße DIN-A4-Blätter auf den Straßen?
Es bleibt weiter eine sehr schwierige Situation. Selbst wenn jetzt einige Städte wieder Lockerungen machen, bleibt weiter die Problematik, dass die Zahlen der Infektionen weiter in die Höhe kommen. Und die müssen natürlich auch in den Griff bekommen werden. Und ganz schnelle Öffnungen und Lockerungen durchzusetzen, ist in dieser Situation natürlich auch nicht sehr ratsam, weil China, anders als in Deutschland, weniger Krankenhausbetten hat und auch die Impfquote bei der älteren Bevölkerung relativ niedrig ist. Das heißt, die Situation bleibt weiter schwierig für die Zentralregierung.
Ja, Staatspräsident Xi Jinping hat seit Ausbruch der Pandemie an seiner Zero-Covid-Politik festgehalten. Alleine die Gerüchte, dass er jetzt einlenkt, werfen natürlich die Fragen auf, ob er auf das falsche Pferd gesetzt hat und vielleicht ja auch schon vorher Lockerungen verschlafen hat. Auch wenn Sie jetzt sagen, dass die Situation in China natürlich noch schwieriger ist, was die Covid-Zahlen angeht.
Ich glaube, Xi Jinping, der hat auf jeden Fall hier einen Fehler gemacht. Er hat sehr früh ganz klar auch kommuniziert, dass die Zero-Covid-Politik die richtige ist und hat oft den Westen kritisiert, dass man dort nicht solche harte Corona-Maßnahmen durchsetzt. Das heißt, die Propagandamaschine hat das natürlich auch benutzt gegen eine Regimekritik des Westens. Und jetzt steht natürlich China nicht so gut da und da muss jetzt anders kommuniziert werden. Und was man bis jetzt sieht, ist Blame-Shifting. Man versucht aus Peking heraus die Schuld den lokalen Behörden zu geben, damit die Wut und die Verärgerung der Bevölkerung sich nicht nach Peking richtet.
Die Proteste waren natürlich aber auch an verschiedenen Orten. Das heißt, das ist so ein bisschen schwierig, das jetzt als lokale Problematik zu sehen. Und wir sehen ja auch wenn die Proteste vorerst gebannt zu sein scheinen, allein, dass wir davon erfahren haben, zeigt ja, dass die chinesische Regierung den Unmut ihrer Bevölkerung unterschätzt hat. Ist denn jetzt mit weiteren Konsequenzen als Individualstrafen für die Protestierenden und diesem Blame-Shifting, was Sie eben genannt haben, und vereinzelten Quarantänelockerungen zu rechnen, gibt es vielleicht einen großen politischen Wechsel, der zu erwarten ist?
Es gibt keinen großen Wechsel, der zu erwarten ist. Aber es gab ja Proteste in verschiedenen Städten und auch an vielen Universitäten. Und das ist natürlich sozusagen ein Wachruf auch an Peking, weil viele der Studierenden, die protestiert haben, denen ging es nicht nur um die harten Corona-Maßnahmen, denen ging es auch um Meinungsfreiheit. Und hier war natürlich auch schon Unmut, gerade auch nach dem 20. Parteitag zu sehen. Der Xi Jinping hat ja durchgesetzt, dass er eine dritte Amtszeit hat, was vorher noch nie war. Und er hat alle Kritiker ausgeschaltet. Das heißt, er ist nur noch von loyalen Kadern oder Politikern umgeben. Und man erwartet jetzt nicht, dass China sich mehr öffnet, sondern dass es zu weiteren Unterdrückungen von Minderheiten kommt und dass die Meinungsfreiheit weiter eingeschränkt wird. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum so viele Studierende protestiert haben an verschiedenen Universitäten. Und das kann natürlich jetzt nicht so einfach durch eine Änderung in der Corona-Politik adressiert werden, sondern das sind generelle Unzufriedenheiten, die mit dem politischen System, aber vor allen Dingen auch mit Xi Jinping zu tun haben. Es gibt sozusagen jetzt eine Bevölkerung, die zum ersten Mal auf die Straße gegangen ist und sich getraut haben, ihre Meinung zu äußern. Und die haben auch zum Beispiel den Abtritt von Xi Jinping gefordert. Das war extrem mutig, auch sehr gefährlich. Aber wenn das einmal ausgesprochen ist, ist das eine neue Bewegung, die muss man im Blick behalten.
Und gleichzeitig sind es, ich weiß, die Zahlen gehen da auseinander, aber wahrscheinlich nicht mehr als ein paar tausend TeilnehmerInnen auch bei den größten Demonstrationen in Beijing und Shanghai gewesen. Das wirkt für jemanden hier im Westen nicht viel gemessen an einer Milliardenbevölkerung. Auch ein weißes Blatt Papier wirkt ja auch eher subtil als radikal. Warum wurden diese Proteste dennoch von vielen Seiten mit der chinesischen Demokratiebewegung von 1989 verglichen?
Es gab in den letzten 33 Jahren keine Proteste, die wirklich auch den Abtritt von Xi Jinping oder anderen Führern verlangt hat. Das heißt, hier gibt es ein wirklich politisches Element. Ist ja nicht so, dass es in China keine Proteste gibt. Also pro Tag gibt es hunderte Proteste zur Umweltverschmutzung, zur Ungleichheit, zur schlechten Bezahlung der Arbeiter. Aber diese, sagen wir mal, gängigen Proteste richten sich nie an die Zentralregierung. Und das ist natürlich etwas, was sehr neu ist, warum auch jetzt die westlichen Medien da genau hingucken. Aber in der Tat ist es so, das ist kein zentralisierter Protest, sondern wir sehen wirklich in verschiedenen Städten, vor allen Dingen im Küstenbereich, also eher in größeren Städten, kleinere Gruppen, die sich zusammentun. Eins ist auch neu, und zwar sind die sozialen Medien sehr aktiv. Die werden zwar zensiert, aber man sieht immer wieder neue Diskussionen hochpoppen und man sieht, die Bevölkerung ist sehr unzufrieden.
Auf welche Medien hat denn die Bevölkerung Zugriff und welche Informationen können sie denn da überhaupt benutzen? Sie sagen jetzt die sozialen Medien, aber das sind dann ja alles staatlich kontrollierte soziale Medien, nicht wahr?
Genau, also es gibt die Staatsmedien, da sieht man natürlich nichts von Protesten, da wird einfach Propaganda gezeigt. Aber in den sozialen Medien, so ähnlich wie WhatsApp, gibt es Kanäle, die die Chinesen nutzen, also Weibo und WeChat. Das sind kleinere Gruppen. Dort gibt es natürlich eine Zensur, aber die Leute sind sehr kreativ. Dann werden zum Beispiel Videos gezeigt von einer Brücke. Da hatte vor einigen Wochen ein Mann ein Banner gezeigt, wo er sozusagen gegen Xi Jinping protestiert hat, der auch seitdem verschwunden ist. Und jetzt, wenn man über diese Brücke fährt, hupen die Autos. Und sowas wird in sozialen Medien schnell verbreitet. Natürlich ist die Zensur dann auch da. Also oft verschwinden solche Nachrichten dann nach ein, zwei Tagen oder sogar nach ein paar Stunden schon. Aber es kommen immer wieder neue Symbole und Formen hoch.
Klingt ein bisschen so, als würde in der subtilen Kommunikation und der kreativen Kommunikation vor allen Dingen, als würde da die Zensur nicht hinterherkommen. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Und ich glaube auch, was der Zensurstaat unterschätzt hat, es kamen jetzt mehrere Fälle, wo wirklich Leute sozusagen gestorben sind. Bekannt war jetzt besonders das Urumqi-Feuer, aber alle Chinesen kennen fast dieses Beispiel, wo ein Vater sein Kind ins Krankenhaus bringen wollte, weil es zu viel Gas inhaliert hatte und einfach nicht durchgelassen wurde, auch wegen Corona-Maßnahmen, und das Kind verstorben ist. Man hat so das Gefühl, dass den Leuten die Menschlichkeit der Regierung fehlt. Man will nicht unbedingt einen Wandel des Systems, aber man ist wirklich nicht zufrieden mit der Regierung Xi Jinping und dass die also so auf menschliche Kosten ihre Maßnahmen da so durchsetzen.
Ein anderer Punkt ist natürlich auch immer der Abgleich mit dem Ausland. Ich fand sehr, sehr spannend ein Interview, das Sie diese Woche im Stern gegeben haben. Da haben Sie gesagt, dass neben dem Hochhausbrand in Urumqi auch die WM in Katar ein wichtiger Triggerpunkt für die Proteste war. Das müssen Sie nochmal erläutern.
Genau, also den Leuten in China wird ja erzählt, die Zero-Covid-Politik ist nötig. Die Leute in China sind seit 3 Jahren oft im Lockdown, haben Gehaltseinbuße entgegengenommen. Über 30% haben ihre Arbeit verloren. Die sind ausgelaugt, haben keine Kraft mehr. Und wenn man dann die Fußballweltmeisterschaft in Katar gesehen hat, und am Anfang war das noch unzensiert, man hat sozusagen in die Fansrunde geschaut und gesehen, da sitzen Leute, denen geht's gut, die haben Spaß, die sind ohne Masken, kamen dann schon die Fragen hoch, wieso können die jetzt zusammen feiern und wir sitzen im Lockdown nach 3 Jahren? Und das, glaube ich, war schon nochmal so ein Augenöffner. Plus, es gibt ja auch viele Chinesen, die können über VPN auch westliche Medien lesen. Und ich glaube, das hat dann so generell zu Unmut geführt.
Also VPN als Technologie, um der Staatskontrolle des Internets zu entgehen.
Genau.
Globale Umsturzzeiten könnte man ja vielleicht auch sagen. Das waren das Jahr 68, da gab es überall auf der Welt Revolutionen. Das war auch das Jahr 89, Zusammenfall des Ostblocks, Fall der Berliner Mauer, auch Tiananmen war zu der Zeit. Und nun erleben wir seit Wochen starke Proteste gegen das patriarchale Mullah-Regime im Iran und nun auch seit einer guten Woche medial wirksame Proteste in China. Ist das ein Zufall oder sehen Sie mögliche Überschneidungen?
Ich glaube, Proteste oder auch Revolutionen sind sehr schwer vorherzusagen. Die kommen natürlich immer wieder, wenn bestimmte Bevölkerungsgruppen sich sehr unzufrieden fühlen. Jetzt wie im Iran, eine Unterdrückung der halben Bevölkerung. In Bezug auf China muss man sagen, wir wissen nicht, ob das jetzt wirklich bedeutet, dass die Protestierenden alle einen Regierungswechsel wollen. Was wir aber wissen ist, dass diese, also es wird ja jetzt mittlerweile die A4-Revolution genannt, wegen diesen weißen Blättern.
DIN A4, ja, heißt es zumindest
ja,
in DIN Deutschland.
A4, genau, die DIN A4-Revolution. Was wir sehen, ist einfach, dass es sehr dezentrale Proteste gibt und Teile werden natürlich jetzt zufrieden sein, wenn einige lokale Behörden die Corona-Maßnahmen etwas lockern. Aber es gibt, wie gesagt, auch andere, denen geht es nicht nur um die Corona-Maßnahmen. Ich glaube, dass die Proteste noch nicht so groß sind, dass man hier wirklich von einer Revolution reden kann. Aber es ist zumindest erstmal ein Zeichen, Teile der Bevölkerung in China, die nicht bereit sind, solche harten Einschnitte in die Meinungsfreiheit anzunehmen, wie man oft geglaubt hat.
Die Sinologin Genia Koska über die sogenannten A4-Proteste in China.